Mich fasziniert an der Biotechnologie die Wissenschaft über das Leben und die Möglichkeiten, die sie unter anderem bietet, Krankheiten zu heilen.
Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Nushin Irani. Einige von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Sie managt einen der größten Biotechnologiefonds bei der DWS und das seit Jahren erfolgreich. Mit Dr. Irani möchte ich über ihre Leidenschaft für diese Branche sprechen, die Zukunftsperspektiven, die diese Wissenschaft ermöglicht und natürlich die Chancen und Risiken, die mit einem Investment in Biotechnologie verbunden sind. Herzlich willkommen, Dr. Nushin Irani.
Ja, hallo.
Sie
ich
sind
freue mich, heute dabei zu sein.
Wunderbar, ich freue mich auch. Sie sind studierte Biotechnologin und Sie haben als solche auch in mehreren Firmen gearbeitet, praktische Erfahrung sozusagen gesammelt. Wie wird man dann zu einer Fondsmanagerin?
Ich kann sagen, was mein Weg war. Ich habe nach dem Studium oder eigentlich schon auch während der Promotion so ein bisschen meine Neigung entdeckt für den Business-Bereich der ganzen Sache, der Biotechnologie. Nachdem ich also da im Labor war und auch in der Forschung tätig und habe dann zunächst einen Weg eingeschlagen, der vielleicht nicht so ganz so typisch ist, bin in die Geschäftsentwicklung eingestiegen in einem Pharmaunternehmen und habe gesehen, dass es mich nach wie vor weiter interessiert und wollte da noch eigentlich tiefer einsteigen in die geschäftliche Seite und natürlich auch weiterhin mit den ganzen neuen Medikamenten und Technologien zu tun haben. Und die Möglichkeit hat sich im Fondsmanagement wunderbar ergeben. Da kann man nämlich jeden Tag sich mit den neuesten Technologien beschäftigen und das Ganze geschäftlich analysieren und zu aller Gut auch noch darin investieren und teilnehmen daran und auch anschließend sehen, ob man richtig gelegen hat damit.
Man hört
Was
förmlich,
könnte man sein?
Ja, man hört förmlich Ihre Begeisterung nach wie vor für dieses Themenfeld und man muss ja davon ausgehen, wer Biotechnologie studiert, ja, der war in Naturwissenschaften in der Schule ein Ass, ja, der wusste genau, wo er hin will. Könnten Sie genau sagen, was Sie an dieser, an diesem Themenspektrum Biotechnologie besonders fasziniert?
Ja, Sie haben es schon ein bisschen gesagt. Also Naturwissenschaft war immer meine Leidenschaft. Da war ich auch immer gut drin, also relativ in der Schule. Und mich hat es so ein bisschen fasziniert, dann zu sehen, wie eigentlich das Leben, das ist ja die Wissenschaft über das Leben, die Biotechnologie, und bewegt sich dort auf der molekularen und genetischen Ebene. Und da sieht man, wie Leben kodiert ist und was das alles bedeutet. Und meine Motivation eigentlich, aber dieses Fach zu studieren am Ende war so dieser Gedanke, dass man vielleicht mit dieser Technologie eines Tages AIDS oder Krebs heilen könnte. Also ich war schon relativ von Anfang auf die Pharma- oder Medikamentenschiene eingestellt, obwohl man viel mehr damit machen kann.
Die Wissenschaft über das Leben, das klingt wunderbar, ja, das ist ja so wie der Quellcode oder wie die Software des Menschen. Wenn wir uns Biotechnologie als solches betrachten, ist das ja ein wahnsinnig breites Themenspektrum. Wenn Sie das beschreiben müssten, viele gehen ja da sofort in die Farbenlehre, ja, sprechen von Rot, Grün und Weiß. Was ist es für Sie? Also wie können wir das abbilden? Wie könnte ein Laie verstehen, welches Geschäftsmodell hinter Biotechnologie steht?
Ja, wie Sie sagen, es gibt da natürlich viele verschiedene Bereiche. Man kennt es vielleicht nur aus dem roten Bereich, was sich mit Medikamente und Therapeutika beschäftigt. Aber daneben gibt es noch die weiße sozusagen Biotechnologie. Da geht es eher um die technischen und industriellen Anwendungen, beispielsweise Enzyme, die man zur Lebensmittelherstellung nutzen kann. Da wäre das älteste Bekannte, also es sind Organismen, keine Enzyme, aber zum Beispiel die Bierbrauerei. Da gibt es aber eben auch Bereiche, wo man nur Enzyme einsetzt oder eben Organismen sogar in der Wasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung. Also sehr breit, das sind nur ganz wenige Beispiele. Dann gibt es die grüne Biotechnologie, wo das eingesetzt wird, gerade diese Genom das Genomverständnis, um in der Landwirtschaft zum Beispiel Züchtung von Saatgut zu betreiben mit erwünschten Eigenschaften, gegen dass sie dürreresistenter sind oder gegen andere Dinge resistent sind oder bestimmte Ertragseigenschaften haben. Und ja, wie wir erwähnt haben, die rote ist vielleicht so die, die mich auch am meisten interessiert. Da geht es um Therapeutika, aber auch um Diagnostik und auch die Life Science und Tools Industrie, wo die Biotechnologie einfach nur als praktisch als Enabler, also als Handwerkszeug dient, um damit forschen zu können und damit dann später Therapeutika zum Beispiel entwickeln zu können.
Wir werden uns auch nachher im folgenden Gespräch ja wahrscheinlich in erster Linie auf diesen sogenannten roten Bereich, also Medizin und Medikamente und Therapeutika, konzentrieren. Wenn ich die jetzt aber so nebeneinander stelle, kann man die überhaupt trennen? Gehören die nicht alle irgendwo ein Stück weit zusammen? Verschmelzen die nicht in der Endkonsequenz bei der Wissensvermittlung und Erforschung?
Das sicherlich schon. Also natürlich, wenn man jetzt in der grünen Biotechnologie, in der Landwirtschaft zur Züchtung, ich sag mal, die Gene manipulieren muss oder Gene einführen muss oder so, dann ist das sicherlich etwas, was man auch auf andere Bereiche übertragen kann. Sicherlich hat jeder Bereich wieder seine eigenen Herausforderungen, seine ganz spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse. Eine Pflanzenzelle ist eben doch anders als eine menschliche oder tierische Zelle. Und entsprechend muss man dort spezifisch wieder Technologien entwickeln oder Verständnis entwickeln, wie man damit umgeht. Mhm. Aber so die grundlegenden Dinge sind sicherlich, haben irgendwo sehr weit gemeinsame Wurzeln und gemeinsames wissenschaftliches Verständnis.
Und damit sind wir eigentlich dann auch schon bei Branchen, die ja ein Stück weit dann miteinander verschmelzen, was ja für Sie wahrscheinlich als Fondsmanagerin ganz wichtig ist, dass Sie also schauen auf Pharma, auf Biotechnologie und auf Healthcare, was Sie ja auch angesprochen hatten, oder?
Das ist richtig. Die Branchen verschmelzen. Es ist schwierig, da wirklich sich etwas herauszupicken teilweise. Und es ist auch so, dass die Biotechnologie sich aus dem gesamten Healthcare-Bereich eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und überall in irgendeiner Form bis zu einem gewissen Grad vertreten ist. Wie ich erwähnt hatte, ob es jetzt als Hilfsmittel ist, um bei der Forschung zu helfen, für die Medikamente oder auch in der Landwirtschaft oder so. Mhm. Oder aber auch, ob es jetzt zum Beispiel ein Pharmaunternehmen ist, die sich Biotechnologieunternehmen dazu gekauft haben, um auf gewisse Technologien zugreifen zu können, die sie selber nicht hatten. Und das verschmilzt dann irgendwann und man kann sie dann nicht mehr wirklich voneinander trennen. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Pharmaunternehmen ein Antikörperprodukt auf den Markt bringt, dann ist das eigentlich klassisch Biotechnologie. Und entweder haben sie sich das irgendwie doch selber aufgebaut oder eben durch eine Kollaboration oder durch einen Zukauf eben die Technologie in-house gebracht.
Da denken natürlich alle sofort an unsere Leuchttürme, auch wenn der eine etwas erfolgreicher ist als der andere. Aber ohne BioNTech wäre ja im Prinzip kein Vakzin aus deutschem Boden erwachsen im Kampf gegen das Coronavirus. Natürlich hat diese Suche auch nach Vakzinen und nach Impfstoffen diese Branche in den Fokus auch von Anlegern gerückt, die sich vorher vielleicht nie damit so auseinandergesetzt haben, weil sie eigentlich bisher immer auf das gesetzt haben, was sie auch gut verstehen können. Und sie setzen sich jetzt damit verstärkt auseinander. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für ein nachhaltiges Wachstum in diesem Bereich Biotechnologie und Aktien?
Also zunächst mal konkret auf die Vakzine vielleicht bezogen, ist es ja so, dass es mit den ich nenne es jetzt Erstvakzinierung oder Erstimpfung, die viele von uns jetzt bekommen haben, ja nicht getan ist. Es sieht einfach danach aus, dass wir um unseren Impfschutz weiterhin aufrechtzuerhalten und immer wieder aufzufrischen, alle paar Monate oder vielleicht einmal im Jahr sogenannte Booster-Shots benötigen werden. Diese Booster-Shots, die sind dann vielleicht so auch, also die Impfung selbst kann auch verändert werden, sodass sie Schutz gegen Varianten bietet. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie mit der Grippeschutzimpfung, wo man jedes Jahr zwar gegen Grippe geimpft wird, aber eigentlich ist jedes Jahr etwas anderes drin.
Ja.
Und so kann man sich das vielleicht hier auch für Corona vorstellen, damit wir weiterhin einen gewissen darunterliegenden Schutz in der Bevölkerung haben, ob wir es Herdenimmunität nennen wollen oder einfach einen gewissen Schutz, sodass wir also da weiterhin vielleicht um Shutdowns und so weiter drum herum kommen. Das ist natürlich jetzt ein sehr spezifischer Bereich, der plötzlich wirklich so sehr groß zur Oberfläche gelangt ist. Darüber hinaus gibt es natürlich nach wie vor viele, viele Krankheiten, die wir nicht heilen können. Und darunter befinden sich auch sehr große Krankheiten. Das sind Krankheiten wie beispielsweise Krebs oder Alzheimer oder auch andere Krankheiten, die auf zentralen Nervensystemen basieren. Und das sind, da sprechen wir von wirklich riesigen Märkten. Also die Krebs- oder Onkologie beträgt circa, wird geschätzt, 150 Milliarden. Und dieser Markt wächst 8% im Jahr. Und ich sag mal, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen, denn viele Krebsarten können wir verzögern, können wir verbessern, aber wir können sie noch nicht heilen. Bei Alzheimer gibt es beispielsweise ein sehr schönes Beispiel. Da ist gerade was in den USA zugelassen worden, ein neues Medikament, was auf biotechnologischem Wege oder Biotechnologie basiert. Und das ist sicherlich auch nicht das Ende der Fahnenstange. Da wird sicherlich sehr vieles in den nächsten Jahren kommen. Und von daher denke ich, dass es mit dem Biotech-Boom oder Erfindungen im Außenbereich Biotechnologie noch lange kein Ende gefunden hat mit den Vakzinen.
Ja, der mRNA-Impfstoff steht ja für neue Technologien und ist ja nicht nur der Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona. Sie haben es betont, da geht es ja in erster Linie oder der Forschungsansatz, die Basis war ja also auch wirklich hier in Deutschland ein Mittel gegen Krebs zu finden. Und man hat festgestellt, dass es da ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten gibt. Wenn Sie in die Zukunft schauen und sagen, hier und dort und mit Blick auf Alzheimer oder andere schwere Erkrankungen, welche Zukunftsvisionen sind dann noch denkbar oder sind jetzt vielleicht sogar schon in der Pipeline, in der Forschung?
Ja, da gibt es einiges und wir erleben gerade dieser Jahre, also jetzt in diesem Moment, sage ich mal, eine ganze neue Welle an Innovation. Ich möchte dazu vielleicht ein bisschen ausholen, wo kommen wir her? Wir kommen ursprünglich her von kleinen chemischen Molekülen. Das sind Moleküle wie zum Beispiel Aspirin, die zu bestimmten Linderungen von Symptomen oder auch Bekämpfung von darunterliegenden Erkrankungen geführt haben. Das war eine ganze Zeit lang sehr innovativ, auch Antibiotika oder sowas. Das sind alles eigentlich chemische Moleküle, etwas komplexere, aber letztendlich chemische Moleküle. Dann hat die Biotechnologie so ein bisschen angefangen. Man hat angefangen, die biochemischen Prozesse zu verstehen. Was geht wirklich in der Biologie der Zelle ab? Und das hat dazu geführt, dass man neue proteinbasierte Moleküle oder Makromoleküle entwickeln konnte, wie beispielsweise Enzyme oder auch Antikörper. Und damit auch schon sehr viel neue Wege gefunden hat, Krankheiten zu heilen oder zu lindern. Und jetzt seit wenigen Jahren haben wir es endlich geschafft, auf der Genomebene Medikamente zu entwickeln. Und darunter befindet sich eine Klasse und das ist diese mRNA-Klasse. Es gibt aber noch einige weitere, nämlich die siRNA, die Antisense-Klasse und auch in diesen zwei anderen Klassen, die ich eben genannt habe, gibt es bereits einige Medikamente. Und wir kommen noch weiter in die Gentherapie und Genomeditierung. In der Gentherapie gibt es auch bereits einige wenige Medikamente. Viele sind in der Entwicklung und in der Genomeditierung, das ist so das allerletzte hier gerade, haben wir gerade Proof of Concept bekommen, aber es gibt noch kein zugelassenes Präparat. Die sind alle noch in der Entwicklung. Und damit man sich jetzt so ein bisschen Ich glaube, Sie wollten wahrscheinlich fragen, was
ist das ist ja eine spannende Geschichte, wenn ich mir vorstelle, ich komme von der molekülbasierten über die proteinbasierte hin zur Genomebene. Was Sie da erzählen, welche Chancen sich daraus ergeben, das ist das, was viele wahnsinnig begeistert. Sie ja auch, andere wiederum, ja, bei denen schrillen, wenn die das hören, gleich alle Alarmglocken. Wenn die hören Gen, dann denken die an Genmanipulation, die haben ethische und moralische Vorbehalte. Das haben wir ja auch schon in den Diskussionen erlebt, um diesen mRNA-Impfstoff gegen Corona. Wie geht man damit um und wie könnte man auch diese durchaus ja berechtigten Ängste von Menschen besänftigen oder wie könnte man ihnen klar machen, wie bedeutend und wie wichtig auch diese Fortschritte in diesem Bereich sind?
Ja, also dazu vielleicht gehe ich auch noch mal kurz einen Schritt zurück. Die Gentherapie oder Genomeditierung, damit man einfach versteht, was macht man da? Wir bewegen uns auf der Genomebene, aber es ist nicht alles dasselbe. Also mRNA, siRNA, Antisense, das sind alles Medikamente oder Medikamentenklassen, die nichts mit dem Genom des Menschen verändern. Sie sind man kann sich vorstellen wie so ein Small Molecule oder ein chemisches Molekül, was zwar agiert, aber eben nicht dauerhaft irgendwie mein Genom ändert. Dann haben wir von Gentherapie und Genomeditierung gesprochen. Mhm. Bei der Gentherapie ist es so, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Die meisten Gentherapieansätze, heute zumindest, sind noch so, dass sie das Genom an sich nicht verändern. Sie fügen nur etwas äußerlich hinzu, aber sie verändern es nicht. Bei der Genomeditierung ist es tatsächlich so, dass man sich das so vorstellen kann, man greift in die Software des Menschen ein und ändert eine Kleinigkeit. Jetzt ist es so, es geht ja um das Rückgängigmachen von Krankheiten. Es gibt viele Krankheiten, die haben einen einzelnen Gen oder sogar eine einzige Stelle im Gen, die defekt ist oder die einfach einen falschen Buchstaben trägt. Und da kann man mit Genomeditierung wunderbar reingehen und genau an dieser Stelle was ändern oder diesen Buchstaben austauschen. Und damit kann man wieder den alten oder den gesunden, sage ich mal, Genzustand darstellen und die Krankheit damit heilen.
Können Sie das an einem praktischen Beispiel zeigen oder wo wäre so etwas möglich?
Beispielsweise, es sind häufig seltene Erkrankungen, also zum Beispiel bei Bluterkrankheit oder Amyloidose beispielsweise. Das sagt dem Normalen wahrscheinlich nichts, weil das eben eine seltene Erkrankung ist, aber es hat eben viele Auswirkungen auf den Menschen. Da geht es darum, eben kleine Sequenzen auszutauschen. Und das macht man eben mit Genomeditierung. Und was hier wichtig ist, ist zu verstehen, dass man bei der Editierung praktisch in ein ausgewachsenes Lebewesen, sag ich mal, eingreift. Also man nennt somatische Zellen, Zellen, die jetzt nicht zur Reproduktion gedacht sind, also keine embryonalen Zellen, sondern die normalen Zellen im Körper, die werden damit, ich nenne es jetzt einfach repariert, das Genom wird repariert an der Stelle und die können wieder gesund sein und gesunde Enzyme herstellen oder alles oder Proteine, die zur Krankheit führen, werden ausgeschaltet, werden nicht mehr hergestellt. Das ist die Genomeditierung. Und das ist das, was wir, sag ich mal, auf der Medikamentenseite machen und was ich relativ, also eigentlich ethisch unbedenklich finde. Natürlich muss man schauen, ob das weiterhin sicher ist, aber dazu laufen klinische Studien und die Daten werden gesammelt und man muss auch so eine Technologie dann über die Zeit etablieren und genau verstehen, was sind die Nebenwirkungen. Aber ethisch habe ich da keine Bedenken. Natürlich gibt es vermutlich einzelne Wissenschaftler hier und da, die in die embryonale Zelle eingreifen, die vielleicht eine gewisse Eigenschaft dieses Embryos verändern wollen und damit eben auch eine Editierung durchführen. Das ist aber nicht das, worin ich investiere oder auch worin der breite Markt investiert. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn so eine Technologie erforscht ist, dann wird es vermutlich immer welche geben, die was machen, aber man kann die Technologie nicht deswegen verteufeln. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie die wie die Radioaktivität oder die Kernforschung. Marie Curie hat ja da sehr weit geforscht und dieses ganze Feld nach vorangebracht. Man kann es für gute Dinge einsetzen, zum Beispiel in der Diagnostik, oder auch in der Therapie mit radioaktiven Substanzen oder in der Forschung. Man kann damit natürlich auch böse Dinge tun, wie wir ja schon wissen, also Atombombe oder sowas. Also will nur sagen, man kann eine Technologie deswegen nicht gleich verteufeln. Es hat immer zwei Seiten der Medaille und wir fokussieren uns natürlich nur auf die also ethisch nicht bedenkliche Seite, wo es darum geht, Krankheiten zu heilen oder zu mildern.
Dann bleiben wir auf dieser Seite, also schauen auf das, auf die Anwendungsmöglichkeiten, auf die Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch aus diesen biochemischen Prozessen. Wenn Sie jetzt für Ihren Fonds Unternehmenskandidaten herauswählen sollen, dann schauen Sie natürlich auf eine Vielzahl von Unternehmen. Wie gehen Sie da vor?
Ich gucke mir an, also man kann vielleicht zunächst mal differenzieren. Es gibt Unternehmen, die entwickeln ganz konkret ein Produkt für eine ganz konkrete Krankheit, bedienen sich dabei vielleicht auch bereits bewährter Technologien. Und da schaue ich erstmal danach, wie groß ist der Markt, wie sieht die Wettbewerbssituation aus, warum ist das Produkt von diesem Unternehmen besonders gut und warum glaubt man oder könnte man glauben, dass es sich am Markt durchsetzt. Also Wettbewerbsanalyse, IP schaue ich mir an und so weiter. Und dann gibt es einen anderen Bucket an Unternehmen, die ich jetzt mal rein Technologie- oder Plattformunternehmen nennen will, die etwas ganz Innovatives, Neues erforscht haben. Natürlich, in der Regel erforscht man das anhand eines ganz konkreten Produktes oder einer ganz konkreten Indikation. Aber, und hier eignet sich Genomeditierung, glaube ich, als Beispiel sehr gut, es geht hinterher ja darum, wenn die Technologie etabliert ist und der Proof of Concept erbracht ist, dann kann man das ja breiter auf andere Indikationen und andere Produkte übertragen. Mhm. Und dadurch, dass man vielleicht der Erste ist oder der Beste ist mit dieser Technologie, hat man sich da auch einen Vorteil gegenüber anderen verschafft. So gehe ich dann eben vor, wobei der größere Fokus bei mir natürlich schon auf Produktfirmen liegt, wo man also in absehbarer Zeit auch ein konkretes Produkt hat, das man auf den Markt bringen kann und damit Umsätze generieren kann.
Damit sind wir ja neben den Chancen auch gleich mal bei den Risiken für den Anleger, ne? Denn die Entwicklung eines Biotechnologie-Pharmazeutikums kann ja Jahre dauern, ja, manchmal sogar mehr als 10 Jahre und kann Milliarden verschlingen, mindestens eine. Und kann am Ende sogar voll in die Hose gehen. Wir haben es ja auch erlebt, wenn wir auf unsere deutschen Vorzeigeunternehmen schauen. BioNTech hat den Durchbruch geschafft, relativ schnell, noch bevor die Mutanten auf dem Markt waren. CureVac, auch ein großer Hoffnungsträger, ist gescheitert. Ja? Welches Risikoprofil sollte ein Anleger mitbringen, der in so Biotechnologiefonds oder auch Einzelaktien geht?
Ja, also da, das ist richtig, wie Sie gesagt haben, die Firmen sind natürlich stark getrieben, je nachdem, welcher Entwicklungsphase sie sind. Aber wenn sie größer sind und mehrere Produkte haben, sind sie weniger volatil und auch weniger, sage ich mal, von Verlusten bedroht. Dagegen, wenn sie sehr innovativ sind und nur ein Produkt auf dem Markt haben, dann kann das sein, dass eben solche klinischen Ergebnisse oder Einzelereignisse zu starken Schwankungen führen. Und da ist es wirklich sinnvoll, das Risiko zu streuen, in einen Fonds anzulegen, eben auch mit dem Hinblick darauf, dass jemand eben die Daten analysiert, die ganzen Due Diligence macht. Und das Risiko ist eben gestreut auf vielen Firmen und nicht auf einzelne Aktien.
Ja, Ihr Fonds ist zu 80% in den USA investiert. Warum? Findet dort Innovation vor allem statt?
Ja, also ich selbst bin agnostisch gegenüber der Region, aber es ist einfach so, dass es viel, viel, viel mehr innovative Firmen in USA gibt und auch Technologien. Da wird natürlich auch das Forschungsetat ist auch um ein Vielfaches größer. Und damit dann auch die Anzahl der Firmen, in die ich investieren kann oder die ich aussuchen kann, ist deutlich höher. Und in der Regel sind die Unternehmen auch reifer. Die Managements sind erfahrener, haben schon mehrere Firmen, oftmals mehrere Firmen gegründet, verkauft, an den Markt gebracht und gehen dann zur nächsten weiter. Und das ist leider in Europa noch nicht ganz so weit.
Ja, wir haben es ja auch gesehen, in den vergangenen 10 Jahren 13 IPOs deutscher Biotech-Firmen, alle im Ausland, ja, 10 davon in New York. Ja, offenbar hapert es da bei uns in Europa und in Deutschland. Was fehlt uns da? Was fehlt uns da? Es kann ja nicht nur die Expertise der Investoren sein.
Nein, also das ist einfach auch zum gewissen Maß ein Zahlenspiel und Risikobereitschaft. Also es gibt einfach viel mehr Anlagebereitschaft von Investoren in den Bereich Biotech in USA. Wir haben ja schon über die Risiken gesprochen, aber auch das lässt sich ja streuen und man kann dann an den Wertentwicklungen und an den Aussichten, an den positiven Aussichten für diesen Biotech-Markt teilnehmen. Und da sind die amerikanischen Investoren einfach risikobereiter. Es gibt aber natürlich auch mehr Spezialisten und Generalisten, die in diesen Wachstumsbereich investieren wollen. Und auch das Kapital ist um ein Vielfaches größer. Also das Kapital, was in Aktienmärkte fließt, und das muss man hier generell sagen, nicht nur in den Biotech-Bereich, sondern generell ist viel mehr Geld im Aktienmarktbereich in USA, das dann investiert werden will und auch Rendite erwirtschaften will. Und dazu muss man ja auch bis zu einem gewissen Maß in Wachstumssektoren investieren und die sind halt auch oft mit Risiko verbunden, aber sie bieten eben auch überdurchschnittliches Wachstumspotenzial.
Und wir haben es ja auch gesehen bei BioNTech und auch bei CureVac, auch beide in New York an die Börse gegangen und nicht hier in Europa und auch nicht in Frankfurt. Sprechen wir über die wirtschaftliche Bedeutung. Welchen Anteil hat BioNTech am Pharmamarkt vielleicht weltweit oder wir können uns auch gern auf Deutschland beschränken? Wie groß ist die wirtschaftliche Bedeutung?
Also ich würde sagen, in Deutschland ist es vermutlich eher vernachlässigbar, insofern, also dass sie direkt aus einem Biotech-Unternehmen kommen. Ausnahme ist hier sicherlich die BioNTech, die jetzt Milliarden mit ihrem Vakzin produziert, also an Umsatz generieren können. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist nicht so viel. Und das, was da ist, ist in der Regel in den Pharmaunternehmen, ich sag mal, versteckt. Da ist es eben ein Teil des Umsatzes, den diese Pharmaunternehmen generieren. Weltweit hat natürlich Biotech schon deutlich höheren Anteil und deutlich mehr Bedeutung, denn viele der neuen Produkte überhaupt, die zugelassen werden, kommen entweder direkt aus Biotech-Unternehmen oder sind von Pharmaunternehmen dazugekauft oder basieren auf Biotechnologieverfahren und Wissen. Und auch hierzulande ist es so, dass man dann eben letztendlich diese Produkte aus den USA oder wo sie auch entwickelt wurden, importieren muss oder importieren wird. Vielleicht produziert man sie hier, aber sie sind von eben amerikanischen Unternehmen entwickelt worden.
Ja, da haben wir ja mit BioNTech, wenn man so viel Glück gehabt, ne? Die wurden nicht gekauft, sondern sie haben einen starken Partner mit Pfizer gefunden und die machen wenigstens 50-50 bei den Gewinnen. Aber Sie haben es vorhin schon in einer Antwort angedeutet, das ist ein Markt, in dem es viele Übernahmen gibt. Wird dieser Markt mehr von Merger und Acquisition geprägt als andere Bereiche?
Sicherlich in diesen Wachstumsbereichen oder in den technologiegetriebenen Bereichen, also dazu zähle ich auch Tech, spielen Übernahmen eine gewisse Rolle, sowohl für die Firmen selbst als auch für die Investoren, weil einfach die größeren Unternehmen häufig nicht das Allerneueste, die neueste Technologie haben und aber da, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen sie diese Technologien. Oder jetzt im Pharma-Bereich sind häufig die Pipelines der großen Pharmaunternehmen nicht ausreichend gut gefüllt, um eben das Wachstum des Unternehmens weiterhin zu gewährleisten. Und dann kommt es eben zu Übernahmen. Das heißt, das ist schon wichtig, aber gerade auch beim Investieren ist es nicht ausschlaggebendes Kriterium, denn ein Unternehmen muss auch in der Lage sein, ohne eine Übernahme selbst, sage ich mal so, den Durchbruch zum Erfolg zu schaffen. Und eigentlich für die Anleger ist es auch irgendwo, das eine ist der schnelle Erfolg, das andere ist die Langfristigkeit, weil wenn es so ein Unternehmen schafft, auch dann langfristig Produkte auf den Markt zu bringen, habe ich als Investor langfristig mehr davon. Da kann ich viele Jahre darin investieren.
Wenn ich als Anleger in einen Biotechnologiefonds investiere, durchaus längerfristig, dann mit welcher Jahresrendite kann man im Durchschnitt rechnen?
Gut, da fragen Sie mich was, weil das Ganze ist schon volatil. Man kann also, es gibt Jahre, da erreicht man sicherlich 30%, 40%. Und dann gibt es Jahre, da ist wahrscheinlich sogar die Rendite negativ, eben weil es volatil ist. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, auf die ich eingehen kann. Man müsste eigentlich eher auf eine längere Frist gucken, also 5 Jahre, 10 Jahre. Und da ist die Rendite eindeutig positiv und auch über dem Marktdurchschnitt.
Also halten wir fest, Biotechnologie, da braucht man schon durchaus ein bisschen Nerven. Man muss sich auch auf Verluste einstellen, aber auf längere Sicht eine positive Rendite. Und genau daran sollten ja auch Anleger interessiert sein. Wer das nicht mitbringt, ja, der ist dann eher ein Trader. Das wollen wir nicht. Ich würde Ihnen gerne noch 3 persönliche Fragen stellen, die wahrscheinlich sehr einfach für Sie zu beantworten sind, Frau Dr. Irani. Kaffee oder Tee?
Ich trinke beides gerne, aber ich trinke wohl mehr Tee als Kaffee.
Meer oder Berge?
Ganz klar Meer.
Wofür würden Sie nie Geld ausgeben?
Ich glaube Böller.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Dem stimme ich gern zu.
Aber Böller finde ich einfach ein bisschen Umweltverschmutzung und alles Mögliche. Also sehe ich keinen Sinn drin.
Nuji Irani, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und das, liebe Zuhörer, war es auch schon. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online mit der Fondsmanagerin der DWS, Nuji Irani, zum Thema Biotechnologie. In der kommenden Woche begrüßt euch Martin Kerscher zu seinem Best-of der Wall Street Online TV-Interviews. Wir hören uns, wenn ihr wollt, natürlich am 4. August wieder. Dann begrüße ich an dieser Stelle Mechthild Upgang. Sie ist Chefin der unabhängigen Dr. Upgang Vermögensverwaltung, die sich auf Frauen und auf Nachhaltigkeit fokussiert. Ich freue mich darauf und wünsche euch allen bis dahin alles Gute.
Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.